natürlich draußen. Der Podcast mit André Luino und Carsten Ganz.
Ja, hallo zusammen. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natürlich draußen. Wir sind wie immer der Carsten Ganz und
der André Luino. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid.
Ja, und wie ihr vielleicht schon wisst, heißen unsere Folgen immer natürlich. So fängt es an und danach kommt dann das Thema. Und für heute haben wir uns ein besonderes Thema ausgedacht, das uns doch immer wieder begegnet und das wir formulieren möchten mit natürlich Esoterik-Alarm. Ja, was ist Esoterik? Wie nehmen wir andere Menschen wahr, die uns vielleicht Esoterik vorwerfen oder vermuten, wenn wir raus in den Wald gehen oder in die Natur? Darum soll es heute gehen, aber auch um ganz andere überraschende Sachen. Wir lassen uns ganz gerne von uns selbst überraschen und auch vom jeweils anderen, was die Fragen angeht. Unter anderem auch an einer Stelle, wo dann derjenige, der die Moderation hat, so wie ich heute, dem anderen, also ich dem André, eine Überraschungsfrage stellen darf, von der er gar keine Ahnung hat. Ja, da dürft ihr euch auch schon drauf freuen. So, Esoterik-Alarm. André, was fällt dir als erstes dazu ein?
Mir gefällt der Titel Esoterik-Alarm, weil dieses Thema ja wirklich so ein bisschen zu alarmieren scheint. Also es scheint ja auch sehr viele Menschen gleich ein bisschen zurückzuschrecken. Was mir zuerst dazu einfällt, ist vielleicht auch ganz interessant ist zu wissen, dass ich ja eigentlich, so würde ich es sagen, zwischen 20 und 30, also in meinen 20ern, durchaus ziemlich esoterisch drauf war. Ich war ziemlich viel auf Satsangs, ich war bei Meditationen aller Art, Yoga. Ich habe mich damals mit aufgestiegenen Meistern, das war damals so ein Trend, ich glaube, das ist heute gar nicht mehr so interessant, und Channeling und sowas interessiert, aber auch für Naturgeister, für Zwerge, Elfen, Gnome und Engel.
Okay.
Dieser ganze Bereich, Kartenlegen fand ich auch total spannend, aber ich habe mich da einfach nur wahnsinnig für interessiert und habe aber in der ganzen Zeit trotzdem die ganze Zeit das Gefühl gehabt, so, oh, da ist irgendeine große Sehnsucht in mir, irgendein Bedürfnis auch nach vermutlich irgendeiner Form von Transzendenz oder einer Form von Halt im Leben und oder nach Antworten auf meine Fragen. Ich hatte jetzt nicht so einfache Fragen, vielleicht, warum ist der Himmel blau, wäre übrigens keine so einfache Frage, die man zu beantworten hätte, sondern warum ist das Universum unendlich und was bedeutet Unendlichkeit überhaupt und warum gibt es uns und warum existieren wir? Diese Fragen haben mich alle umtrieben und ich habe da nach Antworten gesucht mit dem Ergebnis, das muss ich ehrlicherweise zugeben, dass ich ein Stück weit innerlich mich gehalten gefühlt habe, trotzdem aufgrund dieser Vielfalt oft auch einfach verwirrt war und mich letztendlich als, ich habe neulich dieses schöne Wort Schwebeteilchen gehört, mich als so ein Schwebeteilchen empfunden habe. Also ich habe mich überhaupt gar nicht angebunden gefühlt an diesen Planeten. Ich kam mir vor wie ein Außerirdischer. Und für mich war letztendlich ausschlaggebend der intensive Kontakt mit der Natur und mit der Erde, um dann festzustellen, hier finde ich meinen Halt, hier finde ich meine Geborgenheit. Und sie ist nicht, also deswegen ist Gott oder die Spiritualität da ja nicht drin, sondern im Gegenteil, die ist da ja auch zu finden. Aber so habe ich es erlebt, eben als geerdete Form von Spiritualität oder, wie ich vielleicht später nochmal darauf zu sprechen komme, einfach das Sein, das Sein als Qualität und auch als transzendente Erfahrung. Ja, das ist das, was mir zuerst dazu einfällt, also meine eigene Historie in diesem Thema. Und deswegen bin ich immer ein bisschen zwiegespalten, wenn diese Anmerkungen kommen zu meiner oder grundsätzlich unserer Arbeit, was wir da draußen machen in der Natur. Ich empfinde es ganz oft nicht so. Ich finde, es hat auch ganz viel überhaupt gar nicht diesen Charakter, den wir klischeemäßig von Esoterik kennen. Und soweit ich meine Arbeit beurteilen kann, aber ich glaube auch deine, so wie ich dich kenne, haben wir da ja auch eigentlich ein Anliegen, dass unsere Arbeit wirklich für die Menschen auch gut erreichbar ist, jeden ansprechen kann. Und dass wir keine elitäre Geschichte draus machen möchten oder die Leute irgendwo hinführen, was nicht im Augenblick gerade präsent ist. Und genau, deswegen bin ich immer so ein bisschen mit diesem Begriff im Clinch, vor allem wenn ich mit Menschen in diese Diskussion komme, wenn sie behaupten, ich würde etwas Esoterisches machen da draußen. Das ist so mein erster
Ja.
Abwasch. Wie steht's bei dir, Carsten?
Ja, ich würde ganz gerne genau auf das eingehen, erstmal, was du gesagt hast. Bei Esoterik ist ja auch die Frage, ja, was ist denn esoterisch? Du hast jetzt gerade vorhin ein paar Sachen aufgezählt, die vielleicht auf Esoterikmessen präsentiert werden. Wenn man das als Definition nimmt, als Hilfsdefinition, ja, ich habe ein bisschen eine andere Definition. Ich glaube fast, dass Esoterik vielleicht eher das ist, was nicht innerhalb der Komfortzone eines Menschen ist, also was ein Mensch noch nicht kennt oder was er nicht versteht, und deswegen erstmal so ein großes Fragezeichen dran macht, ein Fragezeichen mit einer Unsicherheit und ganz gerne auch in unserer verwissenschaftlichen Welt auch mit so einem Fragezeichen für, ja, ist es richtig oder wahr? Ich glaube, da sind die Menschen ganz schnell dabei. Denn wenn ich meine Erfahrung ja so ein bisschen anzapfe, ich habe doch immer wieder auch mal, gerade bei Teams, wenn ich mit denen draußen bin, Teilnehmende, die nicht immer alle gleich freiwillig auch da sind, ja, und auch entsprechend skeptisch hier und da, die zunächst mal eher so einen Esoterik-Verdacht vielleicht haben, nicht gleich einen Alarm, aber einen Verdacht. Und danach ist der aber auch ausgeräumt, weil sie eben was Schönes, Hilfreiches, Angenehmes erlebt haben dazu.
Und da sagst du ein Schlagwort, was ich ganz spannend finde, ist nämlich das Erleben. Ich glaube, sobald ein Mensch ein Erlebnis hat, sei es jetzt innerer oder äußerer Natur, dann fühlt er sich da auch entsprechend angebunden. Also es geht nicht mehr um Glaube. Darauf will ich, glaube ich, hinaus. Also ich glaube, das wird oft mit einhergesetzt nach dem Motto, ja, die Arbeit, die du machst, da muss man ja dran glauben. De facto ist es gar nicht so, denn wir erfahren das tagtäglich in unserer Arbeit, die Klienten können das erfahren. Und genau, was gilt es eben zu erfahren, was mir da persönlich einfach immer am Herzen liegt, ist einfach die Verbindung zu sich selbst wieder wahrzunehmen, zu spüren, die Verbindung zur Natur natürlich. Und damit verbunden auch die Verbindung zu diesem ganzen Planeten und zu diesem Wunder, hier und jetzt eben auf diesem Planeten zu sein.
Ja, und hier und jetzt heißt er, ich erlebe mich in einem Moment und kann mich begreifen, ich kann die Natur anfassen, ich kann die anderen Menschen, die vielleicht in der Nähe sind, die kann ich anfassen. Also da geht es überhaupt nicht um dieses, ich muss an was glauben, das finde ich total griffig auch gerade. Nicht an was glauben, an was Überirdisches, Mystisches, spirituell, wahnsinnig Spirituelles und so weiter. Man muss nicht dran glauben. Nee, das ist absolut greifbar in dem Moment und immer besser sogar zu erklären für diejenigen, die halt Erklärungen ganz gerne hätten. Ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, manche haben ganz gern so eine Referenz, jetzt nicht nur in unserer Gesellschaft, ich denke, das ist weltweit so, eine Referenz, die halt vielleicht heißt, da gibt es eine Studie dazu, da wurde irgendwas untersucht wissenschaftlich und niedergeschrieben, in klugen Sätzen, und dadurch irgendwie erklärbarer gemacht. Jetzt gibt es viele Menschen, die in die Natur gehen, die brauchen sowas gar nicht. Die meisten Teilnehmer, die zu mir kommen, brauchen das auch nicht unbedingt. Und andere haben aber ganz gerne so eine kleine Referenz, die sagt, das ist was Gescheites. Sagt beim Badischen dann ganz gern auch. Und glücklicherweise haben wir im Rahmen von unserem Buchschreiben gemeinsam mit der Katja und der Anja und im Buch Arbeitsraum Natur auch alle möglichen Studien, die so in die Richtung zusammengefasst für diejenigen, ja, denen das einfach hilft.
Genau, und dem Zug ist mir auch ein bisschen aufgefallen, da wir uns ja aufgrund des Buchs auch bisschen intensiver mit der Wissenschaft dahinter befassen mussten. Einmal zu sehen, ah, okay, es gibt zwar wissenschaftliche Studien, die kann man auch alle wieder kritisieren. Ja, zum Beispiel diese ganzen wissenschaftlichen Studien, die, jetzt ist mir leider sein Name entfallen, aber quasi der Begründer des Waldbadens, das Shinrin-Yoku, angeführt hat, weswegen das wissenschaftlich belegt ist. Und da wird ja auch immer wieder angefeindet und gesagt, das waren doch viel zu wenig Probanden, das kann man doch so gar nicht beurteilen. Und so ist das halt eben mit der Wissenschaft. Selbst die Wissenschaft ist ja kein Fakt. Aber ich glaube, das ist etwas, was die Menschen, wenn sie sich auf sowas einlassen, wie meinen zu brauchen, dass es da doch Faktoren gibt, die sie nicht verarschen, in Anführungsstrichen sozusagen, die handfest sind, die überprüfbar sind, bevor sie sich wirklich für so etwas öffnen. Ich habe jetzt aber letztens, also eigentlich gerade gestern, ein sehr schönes, sehr zu empfehlendes Buch von Andreas Weber gelesen. Andreas Weber, mittlerweile Naturphilosoph, ich glaube ursprünglich Biologe. Und das Buch heißt Alles fühlt. Und also von der kleinsten Zelle bis zum größten Walfisch im Ozean, alles fühlt. Und er hatte bemängelt, dass damals in seinem Biologiestudium eben alles so physikalisch gesehen wurde, so fachlich. Und dass das, was aber eigentlich Lebendigkeit ausmacht, in der Biologie ja gar nicht wirklich zu finden ist. Also es ist immer noch oft die Sichtweise von kleinen Maschinen, die da irgendwie zusammen was machen und daraus entsteht irgendein Verhalten aufgrund dessen. Aber es gibt ja sowohl bei Tieren als auch bei Pflanzen, als auch vor allem bei uns Menschen, so viel Verhalten, was eigentlich so gar keinen Sinn macht. Und wo es Herz braucht, wo es Gefühle braucht, wo es Mitgefühl braucht und ein tiefes Einlassen, wo die Wissenschaft manchmal wie gar nicht weiterkommt. Also das einfachste Beispiel finde ich immer, wie der Mensch auf der Suche war nach der Seele. Und dann angefangen hat, den menschlichen Körper zu zerteilen, mit irgendwelchen Untersuchungen, ja, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, der Körper wird aufgeschnitten. Wo ist denn die Seele? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ist sie im Herz? Ist sie im Hirn? Und umso mehr dieser Körper zerteilt wird, umso weniger lebt er. Umso weniger ist Seele drin. Und die Seele war nirgendwo zu finden, in keinem Körperteil. Also, wo ist sie? Ist sie erst durch das Zusammenspiel? Entsteht sie erst dann? Entsteht dann erst Bewusstsein? Und das sind natürlich Fragen, die führen uns irgendwann an Grenzen, wo wir dann auch sagen müssen, hier ist Wissenschaft begrenzt. Und Spiritualität, Religion oder Esoterik möchte Antworten geben, aber auch die sind begrenzt. Das Einzige, was bleibt, ist das Erfahren.
Ja, absolut. Das Erfahren und das selbst mir einen Eindruck machen durch mein Erleben, selbst ein Gefühl bekommen für eine Situation. Ich beschäftige mich ja ganz viel mit Intuition gerade und wir haben ja ganz oft ein Bauchgefühl für Situationen und wenn es nur ist, angenehm oder unangenehm, so als ganz einfachste Variante. Und in diesem Moment dieses angenehm oder unangenehm wissenschaftlich erforschen oder begründen zu wollen, ich glaube, man soll es erst gar nicht anfangen, aber es ist halt das Entscheidende gerade im Moment. Also Wissenschaft hin oder her, ich denke, das mit dem Wissenschaftlichen, das hat halt stark begonnen, auch mit der Industrialisierung davor schon mal, dass man eben gedacht hat, ja, im Gehirn, im Geist ist alles, was ja dann auch dazu geführt hat, dass die Rationalität, das Vernünftigsein, dass die Dinge logisch sein müssen und durchdacht und so weiter, dass das so ein Primat war für alles. Und bis heute in der Wissenschaft, denke ich, in weiten Kreisen immer noch das Primat des Verstandes gilt, obwohl wir im Alltag, im echten Leben sozusagen außerhalb von der Uni bemerken, dass das nicht das Wichtigste sein kann. So.
Genau.
Ja.
In der Arbeit merke ich halt eben auch, wie ich ja mit Menschen draußen unterwegs bin und ich muss ja auf meine Intuition vertrauen, weil so viele Unwägbarkeiten uns entgegengebracht werden, diese zufälligen Begegnungen. Die Art und Weise, wie ein Mensch auch mit einem Naturobjekt in Resonanz geht. Also warum ist es gerade dieser Baum, der diesen Menschen anspricht? Man könnte natürlich sagen, ja, das ist irgendwas Esoterisches, aber auch da gibt es ja Untersuchungen aus der Soziologie, Hartmut Rosa, Stichwort Resonanz, warum sprechen uns die Dinge an und warum sind diese Aspekte lebensnotwendig? Dass wir mit der Welt wieder in Resonanz kommen, zum Beispiel, dass diese Zufälle geschehen dürfen, dass wir eben nicht alles unter Kontrolle haben, sondern dass das Leben passieren darf und frei geschehen darf. Das sind einfach Aspekte, die eine große Rolle spielen, finde ich, in dieser Naturarbeit.
Ja, und wir sind natürlich nicht die Ersten, die in der Natur arbeiten oder andere begleiten oder einfach nur schöne Erlebnisse haben. Das haben Menschen schon seit zigtausenden von Jahren gemacht. Und wir kennen das ja heute auch noch überliefert von indigenen Völkern, dass es dort Schamanen gibt, dass es Heilkräuterwissen gibt, was übermittelt wurde. Und da ist ganz viel wertvoll, auch weil es wahnsinnig oft erprobt wurde. Und mir ist wichtig gerade zu sagen, dass wir uns auch nicht zwingend abgrenzen wollen, jetzt zum Beispiel von Schamanismus. Also mir geht es zumindest so, ne? Weil ich auch bemerkt habe, bei diversen Gelegenheiten, ein Beispiel nenne ich dann gleich, dass eben es da ganz viele Dinge gibt, die sind einfach der Kern dessen, was wir da machen, der Kern der Begegnung von Mensch und Natur, von Mensch sich als Teil der Na Natur fühlen. Und der Kern, der ist einfach wahr und er wiederholt sich. Das Beispiel, ich war mal bei einem Vereinstreffen, Naturvereinstreffen, und ich habe da mit organisiert. Und im Vorfeld war klar, dass da auch zwei Vereinsfreunde kommen, die sowohl Naturcoach sind, also ich sage mal in dem moderneren Sinne, aber auch eine schamanische Ausbildung haben. Und die haben wir dann auch mal gebeten, um einfach auch da ein paar Vorurteile Richtung esoterisch oder sonst wie abzubauen, haben wir gebeten, mal ein paar Sachen mal mit uns zu machen, eine Übung. Und dann haben wir das, ich glaube, Lebensrad heißt es, haben sie dann mit uns gemacht, wo es halt die verschiedenen Elemente an verschiedenen Stellen in einem Kreis liegen und man sich dann jeweils ganz intuitiv Gedanken macht, ein Gefühl entwickelt zu dem, was da gerade da ist. An dieser Stelle, aber auch an anderer, haben wir gemerkt, es ist eigentlich egal, wie man die Dinge nennt und man sollte sich auch nicht irgendwie versteifen oder zurückziehen auf irgendein bestimmtes Konzept, das so und so heißen muss. Oder eine Methode. Ich denke, das ist alles Quatsch. Ja, das möchte ich an der Stelle sagen. Es geht also nicht um Abgrenzung. Hier und da ist es eben so, dass wir aber die Information geben möchten, so grob die Art und Weise, wie wir was machen. Und irgendwie müssen wir es ja auch benennen. Aber es geht nicht um Abgrenzung. Ganz viel ist ganz hilfreich, ganz toll, macht ganz viel Spaß in der Natur.
Genau, schönes Stichwort, durch Beschränkung von selbst erdachten Konzepten, die es ja so eigentlich gar nicht gibt, beschränken wir uns ja auch in unserer Arbeit. Und das ist natürlich schade. Was ich erlebe, ist, Stichwort auch Schamanismus, also worum es mir tatsächlich auch ganz oft geht oder was ich auch erlebe mit den Teilnehmern, ist, dass es eine Verzauberung gibt da draußen. Wenn die Menschen in der Natur sind und sie nicht einfach entweder als Joggingkulisse genießen oder vielleicht wie die Leute damals eher so als feindliches, anstrengendes Umfeld, sondern sich wirklich einlassen können und dann merken sie, dass sie verzaubert werden, dass sie angesprochen sind, dass sie gemeint sind sogar und dass sie vielleicht sogar ein Teil davon sind. Und es beginnt das Staunen. Und mit diesem Staunen werden wir alle wieder wie Kinder und sind ganz neugierig auf diesen Planeten. Dieser Planet, sei es jetzt das dunkle Wurzelloch oder sei es das Licht, was durch die Spinnweben, die vom Nebel diese Tropfen haben, scheint. Das weckt ja alles eine Neugierde auf diese Welt, die uns hilft, der Entfremdung, der wir sonst normalerweise unterliegen, so ein bisschen entgegenzuwirken. Mit dem Ergebnis, dass wir das, was wir da draußen entdecken, dass wir uns wieder rein verlieben und somit natürlich auch beschützen wollen. Also nur das, was wir wirklich lieben, können wir beschützen. Mir fällt dazu ein Spruch ein, den ich ziemlich gerne am Ende von den Kursen sage. Von Albert Einstein, von wem auch sonst. Der ist ja gerne mal hergezogen. Und es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht wirklich, ob sie stimmt. Aber angeblich als Einstein in, ach, schieß mich tot, welche Universität war es denn? Stanford, irgendwas in Amerika.
Wahrscheinlich.
Eine große Universität, ja, renommiert. Es gab jedenfalls in der Nähe der Universität einen kleinen Wald. Und Einstein ist während an dieser Universität geforscht und unterrichtet hat, gern in diesen Wald rein, in der Mittagspause, und hat sich da erfreut anhand Schleimpilze, anhand Moos, hat das genau betrachtet und hat immer wieder gestaunt und immer wieder festgestellt, er ist zwar Albert Einstein, aber er weiß davon nichts. Er hat keine Ahnung, wie das alles hier funktioniert, warum das überhaupt da ist. Und dann begann er zu staunen. Und dann ging er zurück in den Hörsaal und hat seinen Studenten gesagt, und das ist jetzt der folgende Satz, wenn Sie jemals die Wahl haben zwischen einer Ansammlung von großem Wissen oder dem Sinn für das Geheimnisvolle, dann entscheiden Sie sich stets für das Geheimnisvolle. Und das finde ich so treffend, weil dieses Mysteriöse, dieses Geheimnis, das inspiriert uns, das schenkt uns Kreativität, das lässt uns genauer hinschauen. Und das macht uns auch Lust auf diese Welt. Und von daher finde ich das einen ganz, ganz schönen Ansatz für uns.
Ja, geheimnisvoll, zauberhaft, überraschend ganz einfach auch, ne? Wenn wir es jetzt quasi so ein bisschen kleiner machen, ne, und ein bisschen weniger esoterikverdächtige Vokabeln benutzen wollen, wie zauberhaft könnte schon wieder in die Richtung
Oh,
gehen.
ist das schon? Ah, okay.
Ja, vielleicht, ja, ich weiß nicht. Aber ganz oft wahnsinnig überraschend. Und wenn wir in die Natur gehen, dann werden wir ja auch von der Natur überrascht und die kommen dann plötzlich auf uns zu. Ich erinnere an ein Coaching mit einer Frau, die, ja, worum ging es ganz grob? Es ging darum, dass sie mit der Arbeit und mit dem Zurechtkommen mit der Arbeit große Schwierigkeiten hatte und auch mit ihrem Chef größere Konflikte und da Zweifel an dem Ganzen hatte mittlerweile. Ja, und da sind wir so entlang gegangen auf dem Waldweg, ich weiß nicht mehr genau, in welcher Phase wir waren, aber plötzlich haben wir weiter weg auf einem Weg, ziemlich exakt in 100 Meter Entfernung, haben wir einen Feldhasen gesehen. Und als wir den zum ersten Mal gesehen haben, da haben wir noch gesagt, ah, da ist ein Feldhasen. Wir waren ganz leise, wir wollten nicht verschrecken, ja, und wollten ihn noch so ein bisschen beobachten, in der Annahme, würde gleich weggehen. Ja, war aber nicht so. Wir sind weitergegangen und egal, was wir gemacht haben, ob wir stehen geblieben sind, ob wir gegangen sind, der Feldhase hat im Abstand von diesen 100 Metern exakt immer das Gleiche gemacht. Das heißt, wir sind ein Stück weitergegangen, ist er auch weiter gehoppelt. Wir sind stehen geblieben, ist er sitzen geblieben. Also er wollte einfach Teil des Ganzen sein, in dem für ihn passenden Abstand, wollte da irgendwie mitmachen beim Ganzen. Obwohl wir nicht gefragt haben, natürlich. Wir wären ja nie auf die Idee gekommen. Und ganz spannend war, meine Coachie hat auch ganz konkret eine Lösung mitgenommen, weil der Hase, wenn er gesessen war, dann war er nicht frontal zu uns gesessen, sondern immer seitlich. Also hat immer durch sein großes Sichtfeld komplett seitlich uns nur beobachtet und alles mitbekommen. Und das war dann auch eine Lösung für das nächste schwierige Chefgespräch für sie, dass sie eben ihre Haltung, ihre Körperhaltung und ja, verändert. Und das haben wir dann entsprechend ein bisschen genauer ausgearbeitet. Und es hat dann dazu geführt, dass dann ein künftiger Zorn ihres Chefs schön an ihr vorbeigehen konnte, dass es sie einfach nicht so getroffen hat. Ja,
Schöne Lösung.
tausend Geschichten könnten wir noch erzählen. Ich glaube,
Tausend Geschichten.
wir machen noch eine Folge über Tiere,
Ja, oh
Tiererlebnisse und so
ja.
weiter.
Oh ja.
Müssen wir unbedingt machen.
Da fallen mir auch gleich einige zu ein.
Ja.
Ja, Carsten, wenn ursprünglich das Thema war Esoterik-Alarm und ich habe jetzt gedacht, ach, innerhalb unseres Gesprächs werden wir uns wahrscheinlich von der Esoterik ein bisschen abgrenzen. Jetzt sind wir aber schon eine Weile hier am Schwadronieren und ich muss sagen, wir haben gerade irgendwie so romantische Herzchenaugen, wenn wir an das Thema Naturcoaching, Naturbegleitung denken und sind selber ganz verzaubert. Machen wir jetzt Esoterik oder machen wir jetzt keine?
Also, Um auf meine Anfangsdefinition zurückzukommen, was wir machen, ist für Menschen, die ich in meinem Buch als Bewahrer bezeichne, als eher bewahrende Konservative, die sich auch nicht aus ihrer Komfortzone raustrauen, für die ist es vielleicht esoterisch, weil es außerhalb der Komfortzone ist, nie erlebt, nie verstanden. Und für alle anderen, die schon mal in der Natur waren, die schon mal was erlebt haben, so oder so ähnlich, oder ein Gefühl dafür haben, eine Ahnung haben, und es reicht ja, dass es wohltuend ist, dass es gut tut, für die ist es wahrscheinlich nichts mit Esoterik.
Ich glaube, das kann ich unterstreichen, tatsächlich. Das, was wir da draußen entdecken dürfen, das, was wir wiederentdecken dürfen, das ist uns Menschen altbekannt und das ist natürlich, das ist selbstverständlich da. Die ganzen Naturvölker leben wahrscheinlich größtenteils in magischen Welten, die uns völlig unbekannt sind, uns Westlern. Und wenn wir das erste Mal da wieder mit in Kontakt kommen, dann ist es uns fremd, dann ist es uns unheimlich und wird vielleicht schnell so abgewehrt durch diese Wörter. Aber eigentlich ist es etwas sehr Natürliches, was wir da draußen entdecken dürfen.
Ja, oder es braucht vielleicht gar kein Erschrecken oder kein großes Gefühl von, oh, jetzt gehe ich über meine Komfortzone raus, sondern wenn da eine Lust da ist, quasi wie ein Kind auch, was zu entdecken, neugierig zu sein, spielerisch, einfach rauszugehen, vor die Tür zu gehen, nicht am Waldrand stehen zu bleiben am Parkplatz, sondern auch in den Wald reinzugehen. Ja, dann meine ich, dass ganz schnell eine Ruhe entstehen kann, eine Entspannung und auch eine Lust, sich einfach nur im Wald aufzuhalten, einfach nur da zu sein und zu gucken, was passiert. Und das ist eben ganz oft überraschend. Und die größte Überraschung ist ja dann für die Skeptiker, wenn dann auch ganz konkret was um die Ecke kommt, ne? Wenn da ganz konkrete Hardcore-Umsetzungsschritte plötzlich um die Ecke kommen, ne? Also jetzt nicht nur bei Teams, sondern auch bei Führungskräften, einzelnen, eher verkopften Menschen, völlig egal. Und das finde ich dann immer besonders wertvoll. Dann haben wir wieder einen von diesem Esoterik-Gedanken komplett weggeholt. Und der ist dann quasi im Boot und kann auch anderen davon berichten, sodass auch andere weniger Esoterik-Alarm machen.
Sehr schön. Und apropos Neugierde aufs Leben, Carsten, du hast eine Frage für mich vorbereitet.
Ich glaube, es ist Zeit dafür. Bevor wir den noch vergessen.
Ich
Naja.
platze vor Neugierde.
Die Überraschungsfrage.
Ja, also André, jetzt kommt die Überraschungsfrage. Du hast ja in deiner Vita, dass du mal länger in der Natur warst. Na, jetzt weiß ich nur so ganz grob irgendwie, wo das vielleicht war. So Südtirol, Italien, ganz grob. Und aber so genaues weiß ich dann nicht. Und man kann ja so eine kleine Geschichte auch aufbauen, so was ganz Großem, ne, wie das so manche Autoren früher gemacht haben, die dann einfach nur am Waldrand in einem Häuschen gewohnt haben und dann hatte man das Gefühl, die haben da gelebt jahrelang. Ja, wie war denn das denn wirklich bei dir? Wie Outdoor-mäßig, wie Survival-mäßig, wie krass war denn das bei dir, um mal ein junges Wort zu benutzen, bei Menschen, die jünger sind als wir.
Krass ein junges Wort ist, Carsten.
Ja, also für mich schon.
Ja, du hast recht. Ich habe 7 Monate im Wald gelebt. Dazu muss ich sagen, das ist jetzt auch tatsächlich, das ist jetzt schon 15 Jahre her. 15 oder 16 Jahre her. Und was mich damals dazu bewegt hat, war einfach, weil ich mit meinem Leben so furchtbar unzufrieden war. In der Stadt und ich habe in Köln gelebt und war da in der Medienbranche unterwegs und das ging mir alles so gegen den Strich. Und habe dann, gut, das ist eine längere Geschichte, warum ich mich dazu entschieden habe, aber Fakt ist, ich habe mich dazu entschieden, alle Zelte abzubrechen und in die Natur zu gehen. Warum auch immer. Vielleicht muss man dazu wissen, ich hatte da vorher überhaupt gar keine Idee von, was es bedeutet, in der Natur zu leben. Ich habe auch keinen Survival-Kurs gemacht und im Nachgang muss ich sagen, Gott sei Dank, denn sonst hätte ich vielleicht gewusst, was mich da erwartet und hätte es nicht gemacht. So bin ich schön im Anfängergeist, wie der Dummling am Anfang eines Märchens, einfach mal losgestiefelt und habe gesagt, hier, ich verschenke alles, was ich besitze. Ich gehe in die Natur und vielleicht auch noch mal in Bezug zu unserem Thema Esoterik-Alarm. Ich habe damals auch, war ich recht tief im Thema Schamanismus, würde mich aber selbst damals als Sofaschaman bezeichnen, also einer, der von zu Hause aus alles schön ab in die Anderswelt, aber richtig Naturkontakt war nie wirklich da. Und deswegen hatte ich so eine romantisierte Vorstellung davon. Ich gehe jetzt raus in die Natur und die Natur wird schon, die Schöpfung wird für mich sorgen. Und dann ging ich raus und habe tatsächlich entschieden, so einen Bereich zu wählen. Das war im Friaul, Norditalien. Und ich kannte da jemanden, der kannte da ein großes Waldareal. Da war in den 70ern mal ein großes Erdbeben. Seitdem wächst der Wald einfach über die verlassenen Dörfer. Und da bist du einfach mutterseelenallein. Und dann bin ich da irgendwann angekommen, habe angefangen, meine Hütte zu bauen. Völlig untalentiert, wie ich bin. Die natürlich auch achtmal wieder eingekracht. Hab versucht, Feuer zu machen, ohne Streichholz und ohne Feuerzeug. Hab also wirklich versucht, aus den reinen Basics zu leben. Meine große Sehnsucht war einfach zu lernen von diesem Planeten, zu lernen von der Natur direkt. Was mir keiner gesagt hat damals war, dass die Natur auch, ja, eine richtige Bitch sein kann. Also das war ja, das war ja alles andere als easy und die Schöpfung sorgt für mich. Die Schöpfung sorgt für mich, vielleicht wenn ich selber für mich sorge, dann gibt es vielleicht manchmal ein bisschen Rückenwind. Aber da habe ich tatsächlich, wie gesagt, selber angefangen, mir eine Hütte zu bauen, am Anfang auch ein bisschen mehr so im Laubhaufen geschlafen. Ich habe mein Essen selbst zusammengesucht, so gut es ging. Ich habe nach Wasser gesucht, ich habe mir selber Töpfe hergestellt, ich habe versucht, aus Brennnesselfasern Schnüre zu binden und die zu dickeren Tauen zusammenzuwickeln. Ich
Was?
habe aus Holz, habe ich mir Schalen geschnitzt, um darin dann zu kochen mit heißen Steinen, weil ich habe ja keine Töpfe, ich hatte ja gar nichts. Und
Mann,
ich
Mann,
kannte
Mann.
mich aber auch noch nicht mal aus, was isst man denn da draußen? Und so stand ich dann als völlig Blauäugiger, es hätte ja auch richtig nach hinten losgehen können, wer vielleicht den Film Into the Wild kennt. Der weiß, da kann auch mal richtig was doof nach hinten losgehen. Ja, aber das war diese Zeit. Und so habe ich dann 7 Monate gelebt, wirklich
Wow.
mit einfachsten Mitteln. Ich hatte nur dabei ein Messer, eine kleine Säge, eine Handsäge, einen Schlafsack, eine Isomatte, die für die Mäuse sehr interessant war übrigens, und eine kleine Axt und eine Plane. Und Klamotten natürlich, sonst nichts.
Ja, wenn ich das jetzt so höre, dann nehme ich mal an, dass du in den ersten Wochen gut abgemagert bist, auf jeden Fall an Gewicht verloren hast.
Nee, gar nicht,
Nicht?
interessanterweise. Nee. Also ich war natürlich, ja, ich muss sagen, ich war in der Form meines Lebens, das muss ich natürlich sagen.
So, okay, du warst
Nee,
schon
nee, nee, nee,
adlig.
dann erst, nein, ich war ganz, ganz teigig und speckig, so wie jetzt eigentlich.
Oh.
Und bin dann dahin und das Erste, ich bin im Oktober dahin und das, was man dann richtig ordentlich findet an Nahrungsquelle, ist Maronen,
Ah, okay.
Esskastanien und dicke
Ja.
Eicheln. Und daraus habe ich mir Mehl gemacht und ja, ernähr dich mal von Kastanien, wie am Weihnachtsmarkt.
Ja,
Da, da
da
nimmst du
ist genug
gar nicht ab.
Energie drin.
Da ist genug Energie drin. Ja, ich habe
Ja.
tatsächlich erstmal
Ah.
zugenommen.
Ah.
Bis meine Vorräte irgendwann geklaut worden sind von Mäusen und Eichhörnchen da. Du hast ja Futterkonkurrenten. Und dann wurde es ein bisschen magerer im Winter, ja.
Ah, ja, okay, also dann war das tatsächlich nicht nur Survival-artig, was du da gemacht hast, dein Erlebnis, sondern es war sogar unvorbereitetes Survival.
Ja, es war aber freiwillig unvorbereitetes
Ja,
Survival. Ja,
freiwillig,
genau. Ich
ja.
bin jetzt nicht vom Flugzeug abgestürzt oder
Ja,
sowas. Das wäre ja auch
hätte ja schlimmer
unfreiwillig.
kommen können noch, ne?
Definitiv, ja. Es war eine freie
Hättest
Entscheidung, ja.
ja auch abbrechen können, so, wenn du
Und
gewollt
das,
hättest,
genau,
jederzeit.
das war die eigentliche Herausforderung, weil jeden
Ja.
Tag stand das ja zur Debatte. Breche ich jetzt eigentlich ab? Was mache ich eigentlich hier? Wieso mache ich den Scheiß überhaupt? Wieso tue ich mir das an? Und es war ja wirklich jeden Tag eine Achterbahn der Gefühle. Und das war ja für mich eigentlich der Moment, wo Naturcoaching für mich ins Leben gekommen ist und entstanden ist. Zu entdecken, ich sitze da draußen und kann nichts mehr auf die Leute projizieren, die ich sonst im Alltag so vor mir hatte. Ich kann nicht sagen, oh, mir ist kalt. Die bescheuerte Heizung, wieso funktioniert die nicht? Ich muss den Vermieter anrufen oder sowas. Nein, ich bin selber schuld dran. Alles, was ich da draußen erlebt habe, woran ich gehadert habe, woran ich verzweifelt bin, das war in mir. Und die Natur hat es mir tatsächlich wiedergespiegelt auf grausamste, ehrlichste Art und Weise. Aber die Notwendigkeit, muss ich sagen, ist ein sehr, sehr guter Lehrer. Ja.
Also hast du Selbstwirksamkeit ohne Ende gelernt und
Ohne
geübt?
Ende, sehr viel geübt. Ja.
Ja, danke schön für das ein bisschen genauer erzählen. Jetzt
Sehr
kann ich das
gerne.
auch.
Ein kleiner Bruchteil von dem.
Ja. Ja, ich denke zum Thema Esoterik, Esoterik-Alarm haben wir jetzt ein bisschen was erzählt. Wenn euch, dir gerade zuhört, was daraus besonders interessiert oder noch ein anderer Aspekt, dann dürft ihr wie immer ganz gerne auch einen Kommentar hinterlassen an den diversen Ecken, wo man was hinschreiben kann. Auf jeden Fall werden wir uns wieder hören oder ihr uns hören, wenn ihr wollt, bei unserer nächsten Folge, die wir gerade noch bauen. Lasst euch mal überraschen, wir haben da eine gewisse Auswahl. Und dabei wird dann der André das nächste Mal moderieren. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Seid neugierig, ihr erinnert euch von vorhin, ja, neugierig sein, rausgehen und so weiter. Erweitert die Komfortzone. Bis zum nächsten Mal. Wünschen euch der Carsten.
Und der André, bis zum nächsten Mal, ich freue mich.
Das war Natürlich draußen, der Podcast mit André Lorino und Carsten Ganz. Die Jungs freuen sich natürlich über euer Feedback und wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid.